Das Dulden ist also nicht einfach aktiv, denn wenn sie ihm nichts zu leiden geben, kann er nicht dulden. Aber es ist auch kein Passiv. Sonst ist genau das dazwischen, was die Griechen Medium nennen und was wir mit Lassen bauen müssen. Ich lasse mich überzeugen. Ich lasse mich überreden. Ich lasse mich ergreifen. Und ich behaupte, dass das die eigentliche Vollzug unserer Freiheit ist, dass wir uns von jemandem oder etwas ergreifen lassen. In der Musik, in der Kunst, der Schönheit, im Ethischen, in der Liebe und Gott gegenüber. Überall, man kann sich nicht ergriffen werden machen, man kann sich aber gegen das ergriffen werden wehren. Es ist ein Angebot an uns und lassen wir uns von diesem Angebot ergreifen oder nicht. Das ist die Formel, die hier hingehört. Und wie machen wir das? Wie kann das gehen? Wie kann ich hier vertrauen? Schauen wir doch mal hin, vor was für ein Problem Gott dort steht. Da kommt das Licht in die Finsternis. Und was macht das Licht in der Finsternis? Natürlich, es blendet. Was heißt blenden? Es macht blind. Wie kann denn Licht überhaupt in die Finsternis leuchten? Wenn nicht die Finsternis sich ergreifen lässt und sich erleuchten lässt. Das können wir aber nicht aus uns. Genau darum muss man bitten. Wie soll Gottes Wort in ein Menschenohr kommen? Wenn dieses Menschenohr nicht geöffnet wird für göttliches Wort. Und das ist die Aufgabe des Geistes. Der Vater spricht sein Wort. Und wir müssen den Geist bitten, dass er uns das Ohr auftut und dass wir dann aus diesem Wort in unserem Leben, in unserem Denken, Reden und Handeln, dass wir daraus das Wort Gottes Fleisch werden lassen. Und das ist in einzigartiger Weise, völlig unüberbietbar und unvordenklich in Maria geschehen, wo der Geist sie erkräftigt dazu, dass das Wort in ihr Fleisch wird. Aber in jedem von uns soll Gottes Wort Fleisch werden. Und da Gott uns so wenig zwingt, wie er Maria gezwungen hat, sondern uns fragt, ist unsere Weise des Bittens die Art, wie wir Gott erlauben, an uns zu handeln. Auch das steht bei Thomas. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun will, wenn wir ihn nicht bitten. So wie bei dem Bartimäus in Jericho, den Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Klammer auf, jetzt ist Schluss mit Betteln, da musst du arbeiten. Zum Beispiel. Gott fragt. Und die Frage ist, was wir antworten. Und unsere Antwort ist diese Bitte, komm, hilf uns, öffne mein Herz, dass ich in der richtigen Weise glauben kann. Dass ich mich dafür auftue, dein Wort in mir gelingt. Dass wir also das versuchen, sodass ich meine, wer Liebe erfährt, dankt immer doppelt. Einmal, dass sie ihm begegnet, und zweitens, dass er daran glauben kann. Warum haben wir diese Redensart, etwas ist zu schön, um wahr zu sein? Sind wir denn der Meinung, Wahrheit ist hässlich? Es muss also unser Misstrauen offenbar besiegt werden. Und wo kommt das Misstrauen her? Ich glaube daher, weil wir wissen, dass wir selber nicht hundertprozentig verlässlich sind und denken, warum sollen die anderen besser sein als ich? Das aber genau wäre der Punkt. Können wir es schaffen, dem anderen zu glauben? Können wir es schaffen, dass wir dem anderen uns glauben, wenn er sagt, ich vertraue auf dich? Können wir es Gott glauben, dass er es mit uns wagt? Wenn man sich darauf einlässt, also in dieser Überwindung des Kleinglaubens, dann könnten wir das annehmen Und dann käme das heraus, und dann wären wir nochmal beim Sehen, dass dann eben, wie Hiob am Schluss sagt, mein Auge hat dich gesehen. Mit den Augen des Herzens nämlich können wir ihn sehen, das ist möglich. Und so erwartet der Herr der Wüstenzitadelle bei Saint-Exupéry ein Angesicht, einen Anblick, sagt er, das genug tut und uns stillt. Dieses Warten, das heißt Glauben bis dorthin. Und vom Warten ist immerfort bei Jesus die Rede. Heute spricht man so viel von Suchen. Jesus spricht nicht viel von Suchen. Er spricht von Warten. Warten wäre das, was Adam und Eva im Paradies versäumt haben. Warten ist das, was uns so schwer fällt und uns immer wieder in Schuld fallen lässt. Warten wäre das, was uns das Heil brächte, wenn wir es lernen könnten, so hat es eine Dichterin gesagt, zu lernen, uns hineinzuschmiegen in das Geheimnis. Ich danke Ihnen.
Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir haben vorhin einen Vortrag gehört, Glaube, ein Geschenk des Vertrauens, von Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Er hat diesen Vortrag gehalten in der Kirche St. Peter in München. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit Herrn Professor Splett ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind Ihnen Fragen aufgegangen, vielleicht wollen Sie noch einen Gedanken fortführen, mitsprechen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Herr Professor Splett, erst auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie den Vortrag jetzt auch nochmal mitgehört haben. Sie sind uns jetzt telefonisch verbunden. In Ihrem Vortrag ist so ein bisschen zum Ausdruck gekommen, dass Sie nicht so ganz einverstanden sind, wenn wir von Glauben sprechen und auch vom Zweifel. Woran machen Sie das genau fest? Kann es nicht sein, dass zu einem gesunden Menschenverstand auch der Zweifel gehört?
Selbstverständlich gehört der Zweifel hin, jetzt müsste ich was sagen, wo er hingehört. Der bekannteste, nachdem ich ein Philosoph bin, der bekannteste Vertreter des Zweifels ist sicher René Descartes, wo man gesagt hat, mit ihm beginnt die neuzeitliche Philosophie. Der stand in einer Zeit, wo die alten Überzeugungen brüchig wurden durch die Entdeckung der neuen Kulturen und die Spaltung der Christenheit und dergleichen, sodass er gesagt hat, was ist überhaupt noch wahr und was nicht, und meinte, die einzige Weise, und dem möchte ich auf diesem Gebiet auch zustimmen, zu einer wirklich wahren Wahrheit, um es mal so auszudrücken, zu einer wirklichen Wirklichkeit zu kommen, ist die einzige Methode, zu zweifeln und zu sehen, wie die Dinge festhalten. Und was sich bezweifeln lässt, muss man erstmal dann auf sich beruhen lassen und sehen, komme ich irgendwo dorthin, wo ich etwas in der Hand habe, was über allen Zweifel erhaben ist. Denn sonst baue ich, um dieses neutestamentliche Wort zu benutzen, mein Haus auf Sand. Also ich bin nicht gegen den Zweifel. Ich bin nur dagegen, zu behaupten, zum Glauben gehöre der Zweifel, und zwar so, dass jemand, der also jetzt nicht zweifelt, sich Vorwürfe machen muss, dass er vielleicht nicht richtig glaubt. So klingt es nämlich heute oft.
Mhm. Herr Professor Splett, wenn wir vom Glauben sprechen, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wo kommt der Glauben überhaupt her? Ist das ein Ursymbol, was in uns Menschen ist, oder ist es erst das, was wir erlernen müssen? Wenn wir das wirklich erlernen müssen oder zumindest den größten Teil erlernen müssen, stellen wir natürlich auch fest, dass es diese berühmten Ja-Aber-Menschen gibt, also diese Berufszweifler, um es jetzt mal ganz niederschwellig auszudrücken. Dann ist das Zweifeln ja uns praktisch schon mit in die Wiege gelegt worden.
Ja, eben, wo kommt das her? Also ich denke, es muss tatsächlich eine Veranlagung und einen Anstoß dazu geben, zu glauben oder zu zweifeln. Und da meine ich, dass man von der Anthropologie her erstmal philosophisch, lassen wir nochmal weg, dass dahinter ja nochmal, davon werden wir vielleicht ja auch noch reden, die Gnade Gottes natürlich steht, wie hinter allem. Aber das erstmal beiseite gelassen, glaube ich, sollte man so anfangen, dass unsere Urerfahrung, das haben wir gerade im letzten Jahrhundert auch eine Reihe Philosophen gesagt, die Erfahrung der Geborgenheit im Mutterschoß ist. Man ist erstmal dort aufgehoben und versorgt und da im Ganzen und dann dieser Schock der Geburt. Und dann ist es wieder so, dass man erstmal erfährt, dass man umsorgt wird. Dass Menschen einem sagen, es ist schön, dass es dich gibt. Also das sagen sie nicht in Worten, das sagen sie, wie sie einen anblicken, wie sie sich um einen kümmern. Also zunächst mal erfährt, meine ich, dass der Säugling und das Kleinkind diese Geborgenheit und die Aufnahme. Aber es erfährt zugleich natürlich auch, dass auf einmal die Mutter weg ist.